Ja, es dauert eine Zeit, bis man sich hier vorne wieder präpariert hat. Es ist schön, euch zu sehen hier in diesem Raum, mit euch Gottesdienst zu feiern, euch Gottes Wort weiterzugeben, aber natürlich auch euch zu Hause, die ihr wieder zugeschaltet habt. Das ist toll, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes schauen. Und wie schon anmoderiert worden ist, haben wir heute einen besonderen Gottesdienst, einen Segnungs- und Sendungsgottesdienst. Ich war eine kurze Zeit am Überlegen, ob wir den verschieben sollten in diesem Jahr. Wir leben immer noch unter Corona-Bedingungen und das, was Alex eben auch schon angedeutet hat, so wie wir diese Segnungs- und Sendungsgottesdienste, die ja speziell für euch gedacht sind, für euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, als eine Form der Wertschätzung, so können wir halt das heute nicht pflegen, wie wir das gewohnt sind. Wir werden keine nach vorne bitten, wir werden auch nicht bitten, groß aufzustehen. Ich habe nachher, nach der Predigt, nachdem wir noch ein Lied gehört haben von der Band, habe ich etwas an euch weiterzugeben, in der Hoffnung, dass das auch unsere Wertschätzung als Ältestenschaft zum Ausdruck bringt und dass wir gerade auch in besonderer Weise diesen besonderen Corona-Bedingungen eben Rechnung tragen müssen. Segnen und senden, das wollen wir euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wollen wir uns alle für dieses neue Jahr, was ja herausfordernd bleibt und wo wir im Grunde genommen jeden Tag neu wissen, wir sind auf den Segen Gottes angewiesen, aber wir lassen uns auch gerne von ihm wieder neu stärken, ermutigen und in den Dienst rufen. Und wir wollen das eben durch diesen Gottesdienst auch unterstreichen. Für den Predigttext habe ich mir allerdings einen Text ausgesucht, der noch darüber hinausgeht. Es geht um Segen. Aber nicht nur um den Segen für euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern generell, wie wir Segen erfahren und eben auch ein Segen für andere sein können. Nicht nur in der Gemeinde, sondern eben auch darüber hinaus. Und das werdet ihr dann gleich auch noch feststellen. Ich hoffe, ich bin ansteckend. Ich glaube, dieser Satz wäre in dieser Zeit, in der wir leben, doch eine etwas seltsame Aussage, wo viele meiner Mitmenschen erstmal zurückgehen würden und den Abstand von anderthalb vielleicht auf 5 oder 6 oder mehr Meter ausdehnen würden. Wir werden ja nicht umsonst aufgefordert, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um gerade andere eventuell nicht anzustecken oder eben selber auch nicht angesteckt zu werden. Das Coronavirus hält die Politik und uns immer noch in Atem und auf Trab. Und als Christen, auch das haben wir in diesen Räumen schon thematisiert und das sage ich gerne noch einmal, kennen wir ja ein weitaus gefährlicheres Virus, das absolut tödlich ist. Nämlich die Sünde, die den Menschen vom lebendigen Gott trennt. Und wer von diesem Virus befallen ist, und das sind wir alle, jeder einzelne Mensch, der ist nach den Worten der Bibel dem Tod ausgeliefert. Aber hier gibt es ein Gegenmittel, nämlich das vergossene Blut unseres Herrn Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz gelassen hat. Wir haben eben schon vom Anbetungsteam diese Geschichte aus 4. Mose kurz mitbekommen, dass dann in Johannes 3 von Jesus selber aufgenommen wird und er sagte, so wie Mose die Schlange erhöht in der Wüste, so wird der Menschensohn erhöht werden und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, werden nicht auf ewig sterben. Das ist die gute Botschaft für uns, die wir auch anderen Menschen, gerade auch in dieser verrückten Zeit, weiterzugeben haben. Nicht das Coronavirus ist das eigentliche Problem, sondern die Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe eine Möglichkeit, nicht nur ein Gegenmittel gegen die Sünde zu erhalten, was wir in Jesus haben, sondern zugleich die Fähigkeit zu haben, in einer heilsamen Weise für unsere Umgebung ansteckend zu sein. Wäre das nicht erstrebenswert? Also nicht Coronaviren weiterzugeben, sondern etwas anderes, in einer heilsamen Art und Weise ansteckend zu sein und an andere weiterzugeben, andere im positiven Sinne des Wortes zu infizieren. Und zwar mit Segen. Durch die Beziehung zu Jesus erhalten wir eine Art, bleiben wir ruhig mal bei diesen Bildern, eine Art Impfung, eine zunehmende Immunisierung gegenüber dem Bösen. Und wir werden dadurch zugleich Träger eines hochgradig ansteckenden, anders gearteten neuen Virus. Also immer, denkt immer dran, ich spreche jetzt in diesen Bildern, weil es gerade in diese Zeit passt. Und über diese Art des besonderen Virus möchte ich heute einiges weitergeben. Und es geht um den Segen. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit er dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Soweit die Worte Gottes für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Vorsicht ansteckend, Segen, ein Virus der besonderen Art, so habe ich mein Predigtthema heute einmal überschrieben. Und wir steigen gleich ein in unser ersten Unterpunkt, wo Segen gedeiht. Nun, Krankheitserreger, das haben wir, glaube ich, alle mittlerweile gelernt, gedeihen in einem für sie guten Milieu, einem Umfeld, das auf ihre Eigenarten eingeht. Und nicht viel anders ist es, wenn wir darüber nachdenken, in welchem Milieu Segen oder segensreiches Leben gedeiht, beziehungsweise Menschen zum Segnen ein Stück weit vorbereitet, ausgerüstet werden. Und hier formuliert Paulus einige geistliche Tugenden und biblische Verhaltensweisen, die maßgeblich die Beziehungen untereinander stärken und prägen. Und ich glaube, wenn wir heute auch über Dienst in der Gemeinde und darüber hinaus sprechen, ist es ja auch immer wichtig, das kennen wir aus dem Familienumfeld auch, je besser und intakter die Beziehungen zueinander sind, desto einfacher ist das Arbeiten miteinander auch. Das ist ja eigentlich normal. Man muss sich da nicht aus dem Weg gehen, man kann Krisen- und Stresszeiten viel besser miteinander bewältigen. Und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal in Vers 8 einige dieser Dinge an. Er spricht von einer Art der Einmütigkeit, eine gleiche Gesinnung haben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir aufs gleiche Ziel ausgerichtet sind. Das bedeutet nicht, dass wir alle in allen Punkten die gleiche Meinung haben. Ich glaube, das würden wir in unserer Gemeinde auch gar nicht hinbekommen, bei über 200 Gemeindemitgliedern. Aber dass wir fokussiert sind auf das Ziel, auf Christus, dass wir fokussiert bleiben auf das Evangelium, dass wir jeden Tag neu für unser Leben brauchen und auch die Menschen draußen, die noch ohne Gott unterwegs sind. Also hier lernen, und das ist, glaube ich, ein Übungsfeld, an einer gleichen Gesinnung zu arbeiten. Immer wieder neu sich gegenseitig abstimmen auf dieses gemeinsame Ziel, für das wir Teil dieser Gemeinde geworden sind. Und dann heißt es gleich als nächstes, geht es um das Mitgefühl für den anderen. Eine echte Anteilnahme zu zeigen. Und ich glaube, auch da ist der Gemeindekontext zunächst einmal eine gute Übungsplattform. Weil das gilt ja auch für draußen, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen und unterwegs sind. Aber hier erstmal damit zu beginnen, ich weiß nicht, wie leicht euch das fällt, wie es hier steht, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Also hier geht es darum, geschwisterliche Liebe auszuleben. Das, was Jesus in Johannes weitergegeben hat, das neue Gebot, was er seinen Jüngern gegeben hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und daran werden auch andere Menschen, die außerhalb eurer Gemeinde leben, erkennen, dass ihr zu mir gehört. Also hier müssen wir beginnen, mit unseren Beziehungen immer wieder neu daran zu arbeiten. Immer wieder neu aufeinander zuzugehen. Geschwister besser kennenzulernen. Gastfreundschaft wäre hier ein Stichwort, wo das geschehen kann, dass man sich mal einlädt, um sich eben besser kennenzulernen. Um ein wenig mitzubekommen, wo kommt der andere her, was bringt er mit? Was sind seine Sehnsüchte, Wünsche, Träume, wenn man denn bereit ist, darüber zu erzählen? Die Offenheit gehört dazu. Echte Anteilnahme setzt ein offenes Ohr voraus, aber natürlich auch die Bereitschaft des anderen, sich zu öffnen. Nicht nur vordergründig etwas weiterzugeben, sondern etwas von seinem Herzen mitzuteilen. Und ich glaube, das bleibt ein Lernfeld bis an unser Lebensende. Aber dazu fordert die Bibel uns an verschiedenen Stellen auf und ich glaube, dieser Text eben auch. Barmherziges Handeln, das beschäftigt uns ja schon nicht erst seit diesem Jahr, aber in diesem Jahr werden wir ja durch die Jahreslosung besonders nochmal darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja schon eine Predigt darüber gehört. Also barmherzig mit dem anderen umzugehen, sich daran zu erinnern, dass man selber eben auch gewisse Dinge erstmal lernen musste, dass man selber auch fehlerhaft ist, Dinge falsch macht, Dinge falsch beurteilt, Dinge falsch interpretiert. Und all dieses Wissen über die eigene Unzulänglichkeit auch immer im Hinterkopf zu haben, wenn man mit den Defiziten und Fehlern anderer konfrontiert wird, das kann ein Stück weit helfen, barmherziger dann auch mit dem anderen umzugehen, wenn vielleicht Dinge nicht ganz so gut gelaufen sind oder man andere Dinge erwartet hat, enttäuscht worden ist. Auch das passiert ja im Gemeindekontext, auch im Dienst, da wo man miteinander in einem Dienst unterwegs ist. Und dann als letzten Gedanken in diesem Vers 8, ja, geht zuvorkommend miteinander um. In anderen Übersetzungen wird da von einer Demut oder auch von einem Gütigsein berichtet. Das kann ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Ein Ausleger hat an dieser Stelle geschrieben, zu lernen, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, gerade im Gemeindekontext, gerade da, wo man auch im Dienst steht, ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung. Kommt vielleicht auch ein Stück weit auf den Dienst an. Aber wirklich zu sagen, es geht nicht in erster Linie um mich, um das, was ich einbringe. Wir werden gleich auch noch zu dem Römertext kommen, den Alexander eben schon vorgelesen hat, warum ich den gerade für diesen heutigen Gottesdienst ausgesucht habe. Sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht für mich als Pastor dieser Gemeinde oder als einer der beiden Pastoren dieser Gemeinde schwieriger umzusetzen als jemand, der im Stehkaffee-Team arbeitet? Aber ihr seht daran, auch ich muss das lernen. Ich bin dankbar, dass ich den Dienst tun darf und ich bin dankbar für positive Rückmeldungen dazu, aber es ist nicht das Entscheidende, dass ich jetzt der Macher bin, heute natürlich die Predigt weitergeben darf, aber wir alle stehen da auf einer Linie, wir sind im selben Boot, wir sind Mitarbeiter des Evangeliums, Mitarbeiter Christi, und da spielt es eine völlig untergeordnete Rolle, welche Art von Dienst man in diesem Bereich ausübt. Also, wo Segen gedeiht. Paulus schreibt diesen Brief ja in eine Verfolgungssituation. Auch das ist wichtig, dass wir das in dem Kontext mit bedenken. Und gerade in einer Verfolgungssituation macht es Sinn, sich innen oder von innen her zu stärken, innere Abwehrkräfte zu entwickeln für die Anfeindungen, die einem draußen in der Welt begegnen. Für Herausforderungen, für Schwierigkeiten, mit denen wir vielleicht tagtäglich konfrontiert werden als Christen in der Welt. Und in den Psalmen gibt es ein Lied oder ein Gebet, Psalm 133, wo das in besonders poetischer Art und Weise deutlich gemacht wird. Und ich glaube, wo man das ganz gut auch auf die neutestamentliche Gemeinde mit übertragen kann. Seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder, und hier sind die Schwestern auch gemeint, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Nun, mit dem herabfließenden Öl haben wir vielleicht so unsere Probleme, in diesem Kontext leben wir nicht, aber zu erfahren, dass da, wo Menschen bereit sind, sich danach auszustrecken, einträchtig, einmütig, in Liebe einander zugewandt, mit einer echten Anteilnahme an der Not, am Ergehen des anderen zusammen sind, da hat Gott Segen verheißen. Und den dürfen wir zunächst einmal hier im Gemeindekontext erleben. Aber der ist ja nicht für uns. Der ist ja nicht für den Kuschelclub christlicher Erretteten da, sondern der ist ja da, um diesen Segen weiterzugeben, um mit dieser Haltung, mit dem, was wir von Jesus selber erfahren haben, wie barmherzig er mit uns umgeht, wie er uns geliebt hat, wie er uns errettet hat, wie er uns unsere Schuld vergeben hat. Mit dieser Haltung dann eben auch Menschen gegenüberzutreten, die ihn noch nicht kennen. Aber wir brauchen zunächst einmal ein Milieu, ein Umfeld, wo Segen gedeiht, wo Segen weitergegeben wird, wo Segen erfahren werden kann. Und ich glaube, da ist Gemeinde gar kein so schlechter Ort. Die Gemeinde als begünstigendes Umfeld, wo Segen also erfahren und geteilt werden kann. Und so wünsche ich mir und wünsche ich uns, dass wir gemeinsam für ein solch begünstigendes Klima für den Segen Gottes innerhalb unserer Gemeinde immer wieder neu sorgen. Hier möge sein Segen ausgeschüttet werden, erfahren werden, gedeihen. Aber Segen soll ja auch weitergegeben werden, verbreitet werden. Ich sprach ja von dieser Infektion, ja, von der besonderen Art von Virus, die wir weitergeben wollen. Wodurch wird Segen verbreitet? Die Verse 9 bis 11. Petrus, wir sind im Petrusbrief, entschuldigt bitte. Also nun kommt Petrus auf die Instrumente des Segens zu sprechen. Unser Mund und unser Handeln, unsere Hände, unsere Füße. Ein bekanntes Lied, ein älteres Lied drückt das aus in der Beziehung zu Gott. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Also wenn wir unterwegs sind und unsere Hände, unsere Füße, unsere anderen Organe, unser ganzes Sein, was Gott uns geschenkt hat, benutzen, um für andere Menschen ein Segen zu sein, dann ist das zugleich auch immer wieder neu etwas, wo wir Gott ehren. Und ihm auch danken letztendlich, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so aussprechen, weil wir dann all diese Dinge in der Art und Weise zum Einsatz bringen, wie er sich das gedacht hat. Nämlich segnend, wohltuend für andere. Segnen bedeutet nichts schön zu reden, aber gut von beziehungsweise über etwas zu reden. Es bedeutet übersetzt auch preisen. Und es bedeutet das Gute von Gott über jemanden erbitten. Also wenn wir jemanden segnen oder für jemanden ein Segensgebet sprechen, dann erbitten wir etwas Gutes von Gott für das Leben dieser Person. Und ja, ich glaube, dass wir in diesem Form von Segnen auch Menschen segnen können, die noch keine Christen sind, indem wir für sie etwas Gutes erbitten. Natürlich bedeutet das, dass sie sich seinem Anliegen erstmal öffnen müssen im Herzen. Das ist klar. Und das ist ja mit diesem Segensgebet auch verbunden, auch wenn wir das vielleicht nicht immer gleich so artikulieren. Aber wir dürfen auch über Menschen, die Gott nicht kennen, etwas Gutes von Gott über sie erbitten. Das muss jetzt nicht notwendigerweise mit Handauflegung geschehen, da wäre ich an der Stelle ein bisschen vorsichtig, aber ein Segensgebet für einen anderen Menschen sprechen in dieser Art und Weise, glaube ich, ist durchaus angemessen. Jakobus schrieb in seinem Brief ja eher von der verheerenden Wirkung unserer Zunge. Und man hat im menschlichen Miteinander den Eindruck, dass die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen diese negative Wirkung eher noch verstärkt. Die Menschen sind angespannt, genervt, haben Sorgen und Ängste und dies drückt sich oftmals in einem weniger freundlichen Umgangston miteinander aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Erfahrung gemacht habt, jemandem darauf freundlich aufmerksam zu machen, dass er seinen Mund-Nasen-Schutz doch bitte richtig anziehen solle. Ich glaube, wir sind da sehr vorsichtig geworden, vielleicht weil wir damit schon negative Erfahrungen gemacht haben. Dass Leute dann gleich ausflippen und gleich aggressiv werden. Ich merke immer wieder an der Kasse, trotz Einkaufswagen, dass plötzlich direkt in meinem Rücken jemand steht und schon die Sachen aufs Band legt. Ich weiß manchmal auch nicht, soll ich noch was sagen? Ich habe jetzt weniger Angst in der konkreten Situation von einer Ansteckung. Ich finde es nur einfach nicht angemessen in dieser Zeit, wo überall gebeten wird, Abstand zu halten, dass man fremden Leuten so nah auf die Pelle rückt. Aber man merkt eben auch, wie Leute sehr, sehr schwierig reagieren. Ich habe die Erfahrung schon zwei, dreimal gemacht und weiß man manchmal nicht, macht irgendwie nicht so Freude. Das ist die eine Seite, eben unser Menschsein. Wie schnell kommen Dinge hier raus, die einem mit bisschen Nachdenken nachher leid tun und wo wir denken, das war nicht so schön. das hätte ich anders formulieren können oder hätte ich mal besser ganz meine Klappe gehalten. Aber unsere Zunge vermag ja auch Gutes. Gott möchte sie als Instrument des Segens gebrauchen. Und das ist ja gerade das Befreiende auf Böses, wie es in unserem Text heißt, nicht mit Bösem reagieren zu müssen. So sind wir grundsätzlich gepolt. Wenn etwas Schlechtes kommt, direkt die Retourkutsche. Vielleicht nicht unbedingt jetzt körperlich, aber verbal. Nein, wir als Kinder Gottes brauchen das nicht mehr. Deshalb sagt Petrus das ja. Ihr müsst nicht Beschimpfungen mit einer Gegenbeschimpfung reagieren. Das muss überhaupt nicht sein. Ihr könnt anders reagieren. Ihr könnt segnen. Und merkt ihr, hier ist nicht der freundliche Nachbar, der euch regelmäßig Obst von seinem Garten bringt und ein tolles Verhältnis mit euch hat, gemeint, sondern vielleicht der Nachbar auf der anderen Seite, der ständig Stress mit euch hat und ihr mit ihm. Segnen. Wir sind berufen, Segen Gottes zu ererben und hier bereits segnend zu leben. Das ist Teil unserer Berufung als Kinder Gottes. Wie kann das praktisch bei uns umgesetzt werden? Nun, die Gemeinde, das habe ich eben schon gesagt, ist ein Übungsfeld, ein gutes Übungsfeld für den Alltag. Lasst uns doch hier beginnen. Auch hier gibt es Situationen, auch gerade in Corona-Zeiten, wo es manchmal stressig ist und manchmal so das Miteinander nicht ganz so freundlich und liebevoll. Wir haben auch im Gemeindekontext Leute, die die Maßnahmen der Bundesregierung nicht verstehen und nicht so nachvollziehen können. Und glaubt mir, so manches kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber die auch nicht die Ansichten von uns Ältesten immer so teilen, wie wir Dinge umsetzen in der Gemeinde. Ne? Und sprecht mal in der Gemeinde jemanden an, dein Mund-Nasen-Schutz sitzt nicht richtig. Bin mal gespannt, wie da die Gegenreaktion sein wird. Also wir merken, wir müssen gar nicht nach draußen gehen, wo die Menschen vielleicht manchmal von unserem Kopf her eher per se anders drauf sind. Nein, das fängt bei uns an. Wir sind genauso anfällig dafür, eine schnippische Antwort zu geben, beleidigt zu reagieren, der Person beim nächsten Mal aus dem Weg zu gehen, weil der letztes Mal mich so blöd angemacht hat und so weiter und so fort. Nein, wir wollen unseren Mund ganz bewusst trainieren und Gott und seinen Geist um Hilfe bitten, um mit Menschen in einer liebevollen, ermutigenden, freundlichen Art und Weise zu reden. Dass kein schlechtes Wort rauskommt, kein faules, wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, sondern was heilsam ist, was dem anderen gut tut, was ihn auferbaut. Da dürfen ruhig auch korrigierende Worte sein. Ja? Also nicht nur jetzt, ich muss jetzt ihn umschmeicheln und ich muss so diplomatisch sein, dass ich jetzt irgendwie die Kurve bekomme. Darum geht es gar nicht. Man darf auch mal Klartext reden. Aber in einer Haltung der Liebe und Anteilnahme und eben auch in einer sehr weisen Art, die richtigen Worte zu wählen. Und ich muss gestehen an dieser Stelle, das gelingt mir längst nicht immer. Ich weiß, wo ich selber da an vielen Stellen schon schuldig geworden bin in der Vergangenheit und mit Sicherheit auch in Zukunft noch manches falsch machen werde. Aber macht mich bitte darauf aufmerksam. Ich möchte genauso lernen an dieser Stelle, wie ich euch jetzt ermutige, an diesen Stellen zu lernen und miteinander uns da auf den Weg zu machen. Also es könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir jungen und neuen Mitarbeitern in der Gemeinde ermutigen, gerade am Anfang in ihrem Dienst, wo vielleicht noch nicht alles so klappt und rund läuft, wo sie noch nicht alle so die Dinge verstanden haben, worauf es ankommt und Dinge vielleicht vergessen worden sind, die wichtig waren. dass man nicht in erster Linie auf die Fehler hinweist, sondern sie ermutigt. Eine dankbare Haltung zum Ausdruck bringt, dass Menschen bereit sind, diesen Dienst zu tun. Das Gebet habe ich schon erwähnt. Die Person muss ja gar nicht anwesend sein, wenn wir für Menschen auch segnend beten, das Gute von Gott für diese Menschen erbitten. Oder praktisches Tun als Segen. Auch da gibt es im Gemeindekontext, auch außerhalb der Dienstbereiche hier, sicherlich kann man sich mal hier unterstützen in den einzelnen Dienstbereichen, aber wir sind ja auch alles Lebewesen, die auch außerhalb von diesem Gemeindezentrum noch einen Lebenskontext haben und wohnen, arbeiten, was auch immer. Und auch da fallen immer mal wieder Dinge an, wo praktische Hilfe gebraucht wird, wo unsere Hände und Füße zum Einsatz kommen können. In der nächsten Zeit ziehen wieder einige Geschwister um. Unsere Rascha hat jetzt eine neue Wohnung bekommen, zieht demnächst dort ein und aus ihrer alten raus. Urhans kommen hoffentlich, das ist ja auch noch alles gar nicht so sicher, am 9. aus Brasilien in eine leere Wohnung, die dann auch erstmal mit Dingen befüllt werden muss. Und da werden sicherlich auch Leute gebraucht, die anpacken können, die schleppen können. Steht alles noch aus, aber das sind so ganz praktische Dinge. Also, und ihr lieben Geschwister, scheut euch da auch nicht, schämt euch auch nicht, auf uns mal zuzukommen und zu sagen, du, in meinem praktischen Leben brauche ich Unterstützung in dem einen oder anderen Bereich. Sind da Leute, die mir vielleicht mal helfen können an einem Wochenende? Macht das öffentlich, also sagt uns das, entweder uns als Älteste oder Leuten, die hier im Arbeitsbereich tätig sind, damit wir das auch wissen. Und da, wo wir helfen können, versuchen wir das auch möglich zu machen. Also ich mache euch Mut, diesbezüglich das auch wahrzunehmen und da, wo ihr eben dann auch Möglichkeiten seht, auch ganz praktisch im Reich Gottes mit anzupacken, auch in diesen Dingen, die vielleicht mit dem Reich Gottes weniger zu tun zu haben scheinen, aber doch irgendwie dazugehören. Weil wir sind ja nicht nur Kinder Gottes am Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche über, auch wenn wir umziehen, wenn wir arbeiten gehen oder einkaufen oder in Ferien fahren oder was auch immer. Ich möchte euch an dieser Stelle eine kleine Geschichte noch erzählen von einem kleinen jüdischen Mädchen und ihrem Großvater. Sie war zu der Zeit Schulkind und das Schönste in der Woche waren bei ihr die Besuche bei ihrem Großvater. Und es war so eine gewisse Zeremonie, die sich dort eingespielt hat. Es wurde Tee getrunken und so weiter. Und dann fing der Opa an, auf Hebräisch mit seinem Gott zu reden. Und wenn er damit fertig war, mit Gott zu reden, dann wandte er sich zu diesem Mädchen um und sagte, komm her, Nishumile. Das bedeutet geliebte kleine Seele. Und dann schreibt diese Frau, sie blickt ja zurück auf ihr Mädchendasein, dann legte der Großvater sanft seine Hände auf meinen Kopf und begann stets Gott dafür zu danken, dass es mich gab. Und er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich zum Beispiel während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass ich es zumindest versucht habe. Oder er lobte meinen Mut, wenn ich mal ohne angeschaltetes Licht eingeschlafen war. In meiner Familie zählten andere Dinge. Meine Eltern waren Ärzte. Es war nie genug. Wenn mir bei einer Klassenarbeit 2 Punkte zu einer 1 gefehlt hatten, wurde nach diesen 2 fehlenden Punkten gefragt. Diesen 2 Punkten lief ich meine gesamte Kindheit hinterher. Ganz anders mein Großvater. Für ihn war mein Dasein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, gab er mir diese absolute Sicherheit, dass er recht hatte. Ein Leben unter dem Segen des Großvaters. Etwas Echtes über mich zu Gott sagen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir üben können, nicht nur als Großväter und Großmütter, das können wir schon als Väter und Mütter tun und das können wir auch gegeneinander tun. Etwas Echtes über den anderen Gott sagen und nicht so sehr auf die fehlenden zwei Punkte achten und fragen, warum die denn nicht auch noch geglückt sind. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Was Segen vermag. Die Verse 12 und 13. Ich denke, auf diese Art und Weise, worüber wir gerade gesprochen haben, wird dieses Segensvirus weite Verbreitung finden. Und damit ist ja auch eine Art von Sendung dargestellt. Wenn wir Evangelium, wenn wir Gottes Güte weitergeben. Und Menschen anfangen, offen dafür zu werden, vielleicht nachzudenken über das, was sie von Gott mitbekommen haben und dabei sind zu verstehen, sich zu öffnen. Auch das ist ja eine Art Mission für uns, da wo wir bereit sind, das nicht nur für uns zu behalten, den Segen Gottes, sondern ihn anderen Menschen auch weiterzugeben. Und es wird auch die eigene Immunisierung gegenüber dem Bösen weiter aufgebaut. Solche Menschen, die hier beschrieben sind, die sind in positiver Weise ansteckend. Ansteckend für andere. Und ich wünsche uns allen, dass wir solch mutmachende Erfahrungen erleben. Segnende zu sein und natürlich auch gesegnet zu werden. Gerade auch hier im Gemeindekontext, in der Mitarbeiterschaft, die Kinder, die zu uns kommen, die Senioren, die ihre letzte Lebensstrecke hier im Gemeindekontext mit uns verbringen, Gäste, die zu uns kommen, jeden Sonntag aufs Neue, aber eben auch Menschen, denen wir im Alltag fernab vom Gemeindekontext begegnen. Die Welt macht sich zurzeit sehr große Sorgen, was die Mutationsvarianten des Coronavirus noch anrichten können. Aber lasst uns doch fragen, was könnte solch ein Segensvirus ausrichten? Segen, der sich immer weiter ausbreitet, bis in unsere Alltags- und Arbeitsbeziehungen hinein. Die Folgen solch ansteckender, segensverbreitender Lebensweise sind sicher zum einen Veränderungen im eigenen Leben, denn der Segnende ist immer auch selbst gesegnet, aber eben auch im Leben derer, die gesegnet werden und etwas von der Güte Gottes beginnen zu schmecken. Aber dem Segnenden öffnet sich nach den Worten der Schrift hier auch der Himmel. Gott wird Gebete erhören. Er lebt und geht sozusagen unter dem Segen und Schutz des lebendigen Gottes. Er wird gehört und erhört. Unsere Beziehung mit Jesus wird unter dem Einfluss göttlichen Segens weiter wachsen und reifen. So mache ich dir Mut, mache euch Mut, lasst auch euch anstecken und aussenden zu einem Leben als Segensträger. Gott hat dich längst dazu berufen, in seiner Gemeinde, aber eben auch in seiner Welt. Amen.